Dieses Tauffest heute Morgen zum Ostermorgen, das ist ein rechtes Fest. Die Gemeinde freut sich und auch der Hauskreis freut sich über den Entschluss von Silke Hiller. Auch die Kinder, die haben heute einen besonderen Platz. Wenn die dann nachher hereinströmen, dann werden sie den ersten Platz hier haben, um an der Taufe mit teilzunehmen. Auch Silke freut sich, dass deine Angehörigen in so großer Zahl dabei sind. Wir wünschen euch einen gesegneten Vormittag und ein gesegnetes Ostern. Jesus sagt, es ist noch Freude im, und zwar Freude im Himmel bei den Engeln über einen Menschen, der umkehrt. Das gilt nicht nur für den Tag der Bekehrung, wo wir uns Jesus zum ersten Mal zuwenden und das annehmen, was er für mich getan hat, sondern das gilt für jeden Augenblick, wo wir Menschen, wo wir erkennen, es ist eine Kehrtwendung nötig. Es ist ein Entschluss nötig. Silke hat diesen Entschluss gefasst. Der Herr segne uns heute Morgen, dass wir Entschlüsse fassen. Sonst ist das ein normaler Feiertag, freier Tag. Aber dass sich unser Leben verändert, dazu ist Jesus gekommen. Wir warten jetzt auf ein Bild. Es ist uns schon deutlich gesagt worden, Ostern, Taufe, hat zwei Seiten. Ich bin jetzt dann die Schattenseite der Taufe und des Osterfestes zu beleuchten. Taufe bedeutet sterben und auferstehen mit Christus. Es geht hier überhaupt, Christus ist die Hauptperson, auch wenn du für uns heute eine ganz besondere Person bist. Christus ist die Hauptperson. Und dass wir das erleben, darum ist, weil zu Ostern Jesus auferstanden ist, er wahrhaftig auferstanden ist, darum ist sein Tod am Kreuz gültig. Nur darum. Tod und Auferstehung gehören beides zusammen. Und das ist eine schwierige Sache. Das Bild ist eigentlich auch eine Zumutung. Aber bitte, ich möchte daran deutlich machen und diese Schattenseite der Taufe beleuchten. Da ist eine Person, die in eine bestimmte Richtung gezogen wird, hineinstrebt. Und sehen wir in ihr diese kleine, verhutzelte Person, die aber sehr lebenswirksam ist, die sagt, nein, da gehe ich nicht mit. Wer muss sterben? Nicht unsere Silke muss sterben. Wir haben den Täufer, der sie dann festhält und wieder rausholt aus dem Wasser. Aber zuerst muss sie ins Wasser hinein. Wenn sie unten festgehalten wird, müsste sie sterben. Ein Bild, liebe Freunde, Glaube ist etwas so Unsichtbares für andere. Das braucht ein sichtbares Zeichen und eben auch das Zeichen des Sterbens. Das, was zu Karfreitag geschehen ist, das tat ich für mich, für dich, sagt Jesus. Und das gilt für uns heute alle. Und das, wer das im Glauben annimmt, das nennt die Bibel Bekehrung. Und die Taufe macht noch etwas anderes deutlich. Nicht nur er starb für mich, sondern auch ich starb in ihm, mit ihm, für ihn. Wenn die Taufe vorüber ist, bleibt das Erinnerung. Aber eine für Silke eine sehr lebendige Erinnerung im Wasser. Du musst den Mund zumachen. Es gibt Menschen, ich denke an eine Frau, die mir das gesagt hat, die hat Angst vor dem Wasser. Und hat sich deshalb, ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist, und die deshalb sich hat nicht taufen lassen. Vielleicht muss dann diese Angst als erstes sterben. Aber dieser Widerstand, dieses Nein, die Bibel nennt es den alten Menschen, der muss sterben. Der alte Mensch, der bisher zu sagen gehabt hat. Mit einem anderen Begriff Fleisch. Aber in den neueren Bibelübersetzungen wird das als selbstsüchtiger Eigenwille dargestellt. Nur das kennen wir ja. Das Nein. Das stille Nein gegenüber Gott und das laute Nein oder auch mehr oder weniger laute Nein gegenüber anderen, gegenüber Umständen. Wir brauchen Weisung. Und darum hat der Apostel Petrus in der Pfingstgeschichte die Menschen, die fragten, Herr, was sollen wir denn tun? Hat er gesagt, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Erinnerung. Wir brauchen die Erinnerung an diesen Todesvorgang. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, der uns daran erinnert. Der mit den inneren Widerständen in unserem Leben fertig wird. Der Apostel Paulus hat an vielen Stellen über die Taufe geschrieben. Das Wort, das uns heute Morgen eine Leitplanke sein soll, nicht mehr lange, wir haben ja zwei Predigten, steht in Römer 6, 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist das Ziel. Davon nachher von Alexander Krupp. Aber der Tod ist wichtig. Jeder hat sich heute mitgebracht. Und jeder weiß, an welcher Stelle es hapert. An welcher Stelle es kriselt. In ganz bestimmten Umständen. Also wenn ich bestimmte Stichworte höre, dann sticht's bei mir. Ich denke, da bin ich nicht allein. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen Erneuerung durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Erneuerung, die zusammenhängt auch mit Gemeinde. Taufe kann man eigentlich nicht so privat machen. Es sei denn unter bestimmten Umständen in der Verfolgungssituation. Wir brauchen Erneuerung. An diesem Punkt, ob ich dazu innerlich Zustimmung habe, entscheidet sich alles, ob ich was mit Jesus anfangen kann oder er etwas mit mir anfangen kann. Was hier geschieht bei der Taufe, das ist ein geistlicher Tod. Hier wird zu Tod erklärt, der alte Mensch, das Fleisch, das selbstsüchtige Eigenwille, unser Widerstreben gegen Gott, gegen Gottes Willen. Die Bibel nennt das auch Rebellion, Feindschaft. Das wird zu Tode erklärt. Denn wenn du dann wieder heraussteigst, wenn du wieder trocken bist, wenn der Alltag dich wieder hat, dann wirst du merken, hallo, ich denke, der Widerstand ist weg. No. Im Geist, im Glauben. Aber, und das ist der Aberglaube, den wir brauchen. Ich stehe nicht mehr allein. Ich kann ihm Nein sagen, dem Widersacher. Ich muss nicht in eine Richtung gehen, in die gute Richtung, die ich für richtig halte, mit dem inneren Widerstand, sondern ich kann kämpfen. Paulus sagt, wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir die Lüste des Fleisches nicht vollenden. Die kommen immer wieder hoch. Also ich rate Ihnen, wenn Sie das noch nicht gesehen haben beim Eingang, das ist ja alles Bausituation noch, da wo die Steine aufgerichtet sind, schauen Sie sich das mal an, wie da manche Pflanzen, manche Blumen ihre Blätter zwischen den Steinen durchstrecken. Das ist auch die Lebenskraft des Bösen, die Lebenskraft der Sünde. Die lebt, aber wir kennen den Sieger. Wir können sagen, aber Jesus hat mich überwunden, ich gehöre ihm. Ich trage in mir, ich weiß nicht mehr seit wann, muss noch sehr klein gewesen sein, eine Erinnerung an eine Spruchkarte, die ich bei meiner Großmutter gesehen habe. Also, wenn Sie das nicht auf Anhieb verstehen, dann müssen Sie sich nicht schämen. Das ist so ein bisschen verklausuliert. Auf der Spruchkarte stand, wer stirbt, ehe er stirbt, stirbt nicht, wenn er stirbt. Jesus, nur durch Jesus, wer stirbt, wie jetzt das in der Taufe deutlich gemacht werden soll, stirbt nicht, wenn er stirbt. Wer stirbt, ehe er stirbt? Du bist lebendig. Wir freuen uns darüber und deine Elea freut sich auch. Dein Mann auch und deine Verwandten auch. Aber wer stirbt, stirbt nicht, wenn er stirbt. Der Tod kommt auf uns zu, ungefragt. Ungewollt, ungeliebt. Aber er stirbt nicht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das wird alles deutlich, wunderbar deutlich in dem, was wir nachher hier erleben und hören können. Ein Liedvers begleitet mich schon seit einigen Jahren. Ich weiß nicht mehr, wo er steht. Ich weiß auch nicht, wer der Verfasser ist. Ich habe eingewilligt, mein Weg ist mir durchkreuzt. Es werde nie gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt. Ich habe eingewilligt, das ist Kampf. Mein Weg ist mir durchkreuzt. Es werde nie gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt. Wer das im Glauben fassen kann, der fasse es. Amen.
Ja, also dann kommen wir jetzt zur Taufe. Ihr kommt nach vorne. Holt jemand die Kinder hoch? Danke. Elia, jetzt musst du ein Papa. Wir singen zunächst einen Liedvers miteinander, dann die Taufhandlung, die Jonathan vornehmen wird, begleitet dann von Gertrud Schubert mit dem Taufspruch und nach der Taufe noch ein zweites Lied.
Sein und Ja, Silke, ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf, dich begleiten darf. Wir kennen uns ja schon einige Jahre und wir gehen als Hauskreis mit ihr zusammen, also besuchen wöchentlich den Hauskreis, haben sie erlebt, ihr Wachstum im Glauben. Und ich erinnere mich noch daran, ich weiß nicht genau wann, es war vor circa 3 Monaten, hat sie im Hauskreis ein Zeugnis gegeben. Und zwar hat sie so ein bisschen eine Glaubenskrise gehabt und hat dann seelsorgerliches Gespräch gesucht und wurde vom Heiligen Geist geleitet und hat den Entschluss gefasst, danach nochmal ein neues Leben mit Jesus zu beginnen, sich taufen zu lassen. Und wir waren also ganz erfreut, wir freuen uns heute noch, dass das geschehen ist. Ja. Okay. Liebe Silke, ich frage dich, sagst du dich los von den Werken des Teufels und von seinen Einflüssen, von Satan? Jetzt glaubst du an den ins Fleisch gekommenen und auferstandenen Herrn Jesus Christus, der für deine Sünden, Krankheiten und Gebrechen ans Kreuz gegangen ist und sein Blut vergossen hat, und dadurch, dass du dadurch Vergebung und Gerechtigkeit vor Gott erlangt hast, willst du ihm dienen und nachfolgen?
Silke, ich will dir einen Taufspruch geben, der aus 2 Teilen besteht. Ein Wort aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen. Es ist dir gesagt, Mensch, dir, Silke Hiller, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und so demütige dich vor Gott. So wird er dich auch erhöhen, wenn die Zeit gekommen ist. So geh mit Jesus als Nachfolgerin, du Gesegnete des Herrn.
Mach verloren, ich bin durch Christus neu.
Ja, liebe Gemeinde, jetzt ist die Zeit, die wir überbrücken dürfen, müssen miteinander, bis Silke und Jonathan wieder trocken sind. Fast hätte ich gesagt, wieder trocken sind hinter den Ohren, aber das waren sie ja schon länger. Am Anfang habe ich uns alle so pauschal begrüßt und willkommen geheißen. Jetzt möchte ich es nochmals nachholen. Ganz herzlich willkommen der Familie von Silke, den Angehörigen, Geschwistern aus ihrer Familie, aus meiner, unserer Familie. Es sind viele Freunde und Bekannte da. Sehen Sie uns alle ganz herzlich willkommen und es ist einfach ein Tag der Freude. Einmal durch die Taufe und vor allem auch, weil unser Herr auferstanden ist. Ist jemand da, der einen Gruß mitgebracht hat, der sich klar vorstellen möchte? Jeder darf, keiner muss. Sieht nicht so aus. Ja, zur Überbrückung habe ich mir überlegt, ob wir heute zwei- oder dreimal Kollekte sammeln. Es würde etwas Zeit bringen, aber wir wollen das nicht tun. Aber das Körbchen einmal durch die Reihen geben. Auch hier gilt, jeder darf, keiner muss. Wir können selbstverständlich, Sie sehen es an unserer Baustelle, Geld gut wie brauchen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben und Gott möge Sie auch dadurch segnen. An Terminen, manchmal haben wir im Gottesdienst viele Termine, da reicht die Zeit fast nicht, um sie alle anzusagen. Heute sind es nicht allzu viele. Ganz herzliche Einladung auf jeden Fall für nächsten Sonntag zum, ja, in Anführungszeichen normalen Gottesdienst. Ich denke, ein Gottesdienst ist eigentlich nie normal, aber einfach ein Sonntagsgottesdienst. Und eine Einladung hat uns erreicht, hauptsächlich die junge Generation unter uns, für morgen ab 16.30 Uhr in der Justinus-Kernerhalle. Da findet ein Ostermontagstreffen statt, der evangelische Jugendbezirk und CVJM haben uns eingeladen. Junge Leute ab 12, 13 etwa und auch junggebliebene Erwachsene, also auch die dürfen kommen, ab 16.30 Uhr in der Kernerhalle. Wenn ich es recht gesehen habe und verfolgt habe, hatten wir in der vergangenen Woche aus unserer Gemeinde keinen Geburtstag. Aber ist vielleicht sonst jemand da, der vergangene Woche Geburtstag hatte, dann können wir gerne gratulieren. Na, auch hier meldet sich niemand.
Mein Schwiegersohn, Alex.
Also, dann ganz herzlichen Glückwunsch. Er hat sich nicht getraut, sich zu melden. Ganz herzlichen Glückwunsch. Gottes Segen fürs neue Lebensjahr. Und ich sage einfach, denn Spruch für heute, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das mögen Sie jeden Tag im neuen Lebensjahr neu erleben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es wird wohl noch ein wenig dauern, aber ich denke, wir nützen die Zeit sinnvoll und ich möchte bitten, dass vielleicht 2, 3, 4 aus unserer Gemeinde, aus unserer Mitte mit uns beten. Und zum Abschluss dieser Gebetsgemeinschaft wollen wir dann aufstehen und das Gebet unseres Herrn miteinander beten, das Vaterunser. Wer mag nicht schon zum Gebet aufstehen, vielleicht aber auch erst nachher. Verleitet uns.
Preisen dich, Herr Jesus, dass du den Tod überwunden hast. Und das wird einmal deutlich werden, wenn der letzte Feind, der Tod, durch dein Leben überwunden ist. Aber jetzt dürfen wir es im Glauben fassen. All die Todesschritte, all die Todesgedanken in uns und um uns. Du bist Sieger, Herr. Und du gibst Kraft und Gnade zum Kampf. Stärk du jeden Einzelnen von uns, auch die wir schon länger Zeit getauft sind, dass wir in dieser Taufgnade leben und kämpfen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch heute noch Menschen rufst. dass du mit jedem Wort von dir in die Herzen eindringen willst. Und Herr, du sagst uns in deinem Wort, dass du offene Türen hast. Wir können jederzeit zu dir kommen. Herr, das gilt für die, die sich schon zu dir bekehrt haben und auch für andere, Herr, die auf dem Weg dorthin sind, die Zweifel haben, die Bedenken haben, die dich ablehnen, die dich verleugnen. Ach Herr, du bist für alle bereit und du mit deiner Gnade wirst du die Menschen um dich versammeln und die werden. Wir sind nicht.
Ja, dann wollen wir uns erheben zum gemeinsamen Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, ich habe noch eine Geschichte mitgebracht. Ich denke, sie passt zu Ostern. Die Quelle konnte ich nicht ganz eindeutig nachverfolgen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Vivid erlebt. Käthe Luther war eine kluge und umsichtige Frau. Sie hatte ein waches Auge für die Freuden, Sorgen und Anfechtungen ihres Mannes. Als Martin Luther gegen Ende seines Lebens viele Enttäuschungen zu verkraften hatte, bestellte Käthe einen Steinmetzmeister und gab ihm den Auftrag, an ihrem Haus ein neues Portal einzusetzen. Auf den Schlussstein im Torbogen ließ sie das Wort einmeißeln, Vivid. Jeder, der künftig durch das Tor ein- und ausging, sollte wissen, Jesus lebt. Keiner konnte nunmehr das Haus betreten, dem nicht in Erinnerung gerufen wurde, Jesus lebt. Keiner konnte das Haus verlassen, den nicht noch einmal diese Botschaft zum Abschied gegrüßt hat. Was immer in den Gesprächen mit Martin Luther verhandelt wurde, der Gruß der Pforte besiegelte jeden Besuch im Haus. Er lebt. Zuerst aber galten diese Worte dem Hausherrn selber in den Stunden seiner Anfechtung, seiner Zweifel und Sorgen. Jesus lebt. Der Auferstandene ist gerade in unserer Schwachheit stark, wenn unsere Kräfte schwinden. Seine Lebensmacht ist ungebrochen. vivid erlebt. Das ist die Botschaft, die trägt, die uns tragen darf, die dich, Silke, tragen darf. Und dazu Gottes Segen. Und dann, Alexander, darf ich an dich abgeben.
Nun zum zweiten Teil der Predigt, zum Teil Auferstehung. Auch ich habe den Vers oder die zwei Verse aus Römer 6, 3 bis 4 genommen. Ich lese nochmal vor. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Taufe und Ostern hat viel gemeinsam. Sowohl an Ostern, wir kriegen uns erst am Karfreitag das Sterben und an Ostern dann die Auferstehung und wie wir ja schon gehört haben, in der Taufe genauso. Auch hier haben wir Tod und Auferstehung. Wie wir ja schon gehört haben vom Alexander Schubert, muss unser alter Mensch sterben. Da knüpfe ich noch kurz dran an, weil das alte Leben ja einfach nicht lebenswert ist, am Leben vorbei lebt sozusagen. Und wir bekennen damit, dass wir einfach versagt haben, mit all unseren Bemühungen ein guter Mensch zu sein. Auf den ersten Blick, wenn man das jetzt als Ziel betrachten sollte, zu sterben als Mensch, den alten Menschen in den Tod zu geben, hört sich das überhaupt nicht erstrebenswert an. Und es wäre auch nicht erstrebenswert, wäre das wirklich das Ziel vom christlichen Leben, sich selbst aufzugeben, Selbsthingabe. Aber da hört es ja auch nicht auf. Denn nach dem Tod kommt ja die Auferstehung. In 1. Petrus 3, Vers 21 wird die Taufe verglichen mit der Errettung der Familie Noahs durch die Sintflut. Das Wasser bedeutet hierbei das Gericht über die sündige Welt. Noah musste quasi durchs Wasser hindurch gerettet werden. Am Ende der Sintflut stand ein Neubeginn. Ein Neubeginn, wie es ihn danach nie wieder gegeben hat. Die Welt wurde quasi reingewaschen von der Sünde der damaligen Welt. Und Noah konnte mit seiner Familie ein völlig neues Leben führen. Was muss das für ihn und für seine Familie für eine Erleichterung gewesen sein? Nicht mehr bedrängt durch die Nachbarn, die ihm nach dem Leben trachten oder ihm verspotten und das Leben schwer machen. So wie Noah ein neues Leben führen konnte, so können auch wir nach der Taufe unser altes Leben hinter uns lassen und ein völlig neues Leben führen. Wie sieht jetzt dieses neue Leben aus? Jetzt bitte ich um die Folie. Ich habe jetzt verschiedene Aspekte mal rausgenommen. Okay, es kommt jetzt kleiner raus als bei mir auf dem PC. Ich hoffe, man kann es trotzdem lesen. Im neuen Leben gibt es die Hoffnung. Und zwar die Hoffnung auf die Auferstehung. In Römer 6, Vers 5 gibt es die Verheißung. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Eine Frage, wer traut sich hier drauf zu antworten, mal mit Händestrecken? Wer von Ihnen, von euch hat Angst vor dem Älterwerden? Wer traut sich, streckt die Hände hoch? Ein paar, okay, relativ wenig, ich habe gedacht, es wären mehr. Wer von Ihnen, von euch hat Angst, sagen wir mal mit 90 oder 100 Jahren, also richtig altes, ja, in einem hohen Alter, eines natürlichen Todes zu sterben? Wer hat Angst vor dem natürlichen Tod, sage ich mal? Ja, auch ein paar wenige. Okay, jetzt kommt eine interessante Frage. Nehmen wir jetzt mal an, die IS würde jetzt hier reinmarschieren. Ne? Die IS hätte jetzt entsprechend hier vormarschiert. Würde jetzt Welzheim erreichen, würde hier reinmarschieren, würde uns alle erstmal, ja, da wir ja eine christliche Kirche sind, foltern, sag ich mal, und dann fährt er noch auf irgendeine Art und Weise umbringen. Wer hätte davor Angst? Okay? Gut, das ist deutlich mehr. Das passt ganz gut. Ich denke mal, wenn ich diese Fragen gestellt hätte, wenn jetzt hier nur Nicht-Christen säßen, wäre das Ergebnis sicherlich anders ausgefallen. In dem alten Leben als Nicht-Christ, sage ich mal, da haben wir natürlicherweise Angst vor dem Tod. Angst vor dem Älterwerden, weil Älterwerden bedeutet, wir kommen dem Tod immer näher. Angst vor dem Sterben, weil wir nicht wissen, was kommt danach. Kommt da irgendwas danach? Ist alles aus damit? Und hier das Bild hat es was völlig anderes ergeben. Relativ wenige haben einfach Angst vor dem Tod an sich, nur vor der Art des Todes haben sie Angst. Auch wenn wir vielleicht Angst haben, wie wir sterben, aber vor dem Tod an sich brauchen wir als Christen keine Angst haben, weil wir unser Leben ja schon freiwillig mit der Taufe in den Tod gegeben haben und dadurch schon leben, jetzt schon. Auch wenn wir sterben, werden wir leben. Mir ist auch eingefallen, selbst Jesus hatte Angst vor dem Tod. Nicht vor dem Tod an sich, aber vor der Art des Todes, vor der Kreuzigung. Er hat ja Blut und Wasser hat er geschwitzt vor seinem Tod im Garten Gethsemane. Das ist zur Beruhigung für die, die jetzt die Hände am Schluss der letzten Frage gestreckt haben. Das ist völlig normal. Auch wenn wir jetzt die Verheißung haben, wir leben jetzt schon durch die Taufe, ist dieses neue Leben noch verborgen. Da steht ja, wir werden ihm in der Auferstehung gleich sein. Das werden wir ist eine Zukunftsform. Das heißt, die leibliche Auferstehung, die kommt noch. Wir sind geistlich schon auferstanden, geistlich leben wir schon, aber leiblich noch nicht. Aber diese Auferstehungshoffnung, das ist keine vage Hoffnung nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern es ist eine gewisse Hoffnung. Da steht nicht, vielleicht werden wir auferstehen, sondern wir werden auferstehen. Sorry. Glaube und Taufe, das reicht aus. Dann sind wir errettet und werden auferstehen. Dann bezeugt uns auch der Heilige Geist, dass wir Gottes Kinder sind und als solche Gottes Erben. Wir haben Heilsgewissheit. So gewiss wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so gewiss werden wir auch wir auferstehen, wenn wir mit ihm verbunden und ihm in der Taufe gleich geworden sind. Und dann werden wir auch die wieder treffen, die bereits vor uns im Glauben gestorben sind. Also das ist der erste Aspekt, Hoffnung auf die Auferstehung. Der nächste Aspekt, Freiheit. Aber Freiheit von zwei Punkten. Ich lese mal noch die Verse 10 bis 12, auch aus Römer 6 vor. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Was bedeutet das ganz praktisch für uns? Das heißt, wir haben die Wahl, nachdem wir jetzt mit Christus ein neues Leben führen, haben wir die Wahl, wem wollen wir dienen? Gott oder den Begierden des Fleisches, des alten Lebens? In unserem alten Leben hatten wir keine Wahl. Wir waren Knechte der Sünde. Nun aber sind wir frei geworden von dieser Herrschaft des Bösen und können selber entscheiden, selber wählen, wem wollen wir dienen? Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, es sei denn, wir willigen ein. Wir leben zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind nicht von der Welt, so. Das heißt, wir sind frei geworden von der Sünde. Aber nicht nur von der Sünde sind wir frei geworden, wir sind auch frei geworden vom Gesetz. Das steht in Römer 7, Vers 6. Da steht, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Bedeutet, wir müssen uns nun nicht mehr sklavisch an die ganzen Gesetze und Vorschriften, wie sie im Alten Testament niedergeschrieben sind, halten. Wir müssen keine Angst mehr haben, dass wenn wir eine Vorschrift übertreten, dass wir dann verurteilt werden, dass wir in der Hölle landen. Wenn wir mal andere Religionen betrachten, beispielsweise Moslems, da gibt es auch ganz klare Regeln, an die sich die Moslems zu halten haben. Und wenn sie alle diese Regeln einhalten, dann wird ihnen versprochen, kommen sie ins Paradies. Aber auch nur dann. Wenn sie übertreten, dann wird schon wieder, dann hängt es von der Gnade ihres Gottes ab, ob er sie vielleicht noch gerade noch so reinlässt oder ob er sie nicht mehr reinlässt. Also sie haben ihr Leben lang eigentlich eine Ungewissheit, komme ich in den Himmel, komme ich ins Paradies oder komme ich nicht ins Paradies? Weil wir wissen ja alle, es schafft kein einziger Mensch, immer alle Gebote, alle Gesetze, alle Richtlinien einzuhalten. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, warum es da immer wieder diese Selbstmordattentate gibt, weil denen wird ja versprochen, wer als Selbstmordattentäter stirbt, als Märtyrer, danke, wer als Märtyrer stirbt, dem wird das Paradies versprochen. Und es wird auch ein Zeichen dafür, wie wenig Gewissheit die haben aufs Paradies und wie sehr sie auch in Angst leben, ob sie ins Paradies kommen oder nicht. Bei uns, die wir Christus angenommen haben, sieht es anders aus. Wir können schon wissen, wir haben diese Gewissheit, wir kommen zu Gott. Gott hat uns angenommen und gelegentliche Fehltritte ändern hieran nichts. Außer wir sagen uns bewusst von Jesus los. Und das ist wirkliche Freiheit. Freiheit vor der Angst zu versagen. Freiheit, die dazu befähigt, Neues zu wagen, auch wenn uns dabei Fehler passieren. Weiter heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 38, da komme ich zum nächsten Punkt, Frieden und Verbundenheit mit Gott. Da steht, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Aufgrund der Buße und der Taufe erhalten wir die Vergebung von unseren Sünden. Es steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wir müssen also keine Angst mehr vor Gott haben, vor einem Richter, der uns verurteilt, denn er hat uns bereits angenommen. Aber der Vers beinhaltet noch mehr. Buße und Taufe, die zwei Elemente werden als Voraussetzung angesehen für den Empfang des Heiligen Geistes. Was bedeutet das, Empfang des Heiligen Geistes? Das bedeutet, wir haben fortan einen direkten Draht zu Gott, ohne Umwege. Wir müssen nicht mehr uns an irgendeinen Pastor oder einen Priester oder irgendeinen Geistlichen wenden. Wir können direkt mit Gott kommunizieren, im Gebet. Ein Vermittler ist nicht mehr notwendig. Der gläubige Mensch ist nun selbst ein Priester. Die Beziehung zu Gott, die damals beim Sündenfall im Paradies zerbrochen ist, ist nun durch die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, nun durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und was kann es denn Schöneres geben, als mit dem Herrscher der Welt, dem erstens alle Macht gehört auf dieser Welt, wirklich alle Macht, und der uns zudem auch noch unendlich lieb hat, mit ihm verbunden zu sein. Das ist doch das beste Vitamin B, das man sich vorstellen kann. Amen.
Sünden vergibt.
der alle deine Gebrechen heilt.
Der dein Leben vom Verderben erlöst.
Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er uns.
Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
Wir haben diese Sprüche auf kleine Fische geschrieben. Und wir stecken sie in ein Netz und übergeben sie Silke als der Menschenfischerin.
Segne dich beim Fischen.
Wir stellen uns jetzt alle noch unter den Segen, allen, jeden Einzelnen, unter den Segen des gegenwärtigen Jesus. Ich lese dazu den Segensspruch aus Hebräer 13. Der Gott des Friedens hat den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten heraufgeführt. Er mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er möge in uns das bewirken, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Mit diesem Segensspruch geht unser Ostergottesdienst, unser Taufgottesdienst zu Ende. Silke hat aber gebeten, dass sie noch ein paar Worte sagen darf. Mir bleibt herzlich zu danken nochmals allen, die mitgewirkt haben und jetzt herzlich einzuladen zum Ständerling. Ich kann euch sagen, es wird sich lohnen. Diejenigen, die auf der Seite sitzen, haben jetzt den Vorteil, dass sie zuerst am Buffet sind. Aber wir müssen zuerst wahrscheinlich ein paar Stühle wegräumen und dann allen ein frohes Osterfest, gesegnete Ostern und noch eine gute Gemeinschaft miteinander. Silke, jetzt darfst du mit der Elia zusammen. Ja.
Ich wollte mich bei allen bedanken, die das hier möglich gemacht haben. Der Gottesdienst, der wurde von ganz vielen gestaltet. Und wie schon mein Schwiegerpapa gesagt hat, auch das Buffet nachher. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben, die da Zeit investiert haben und viel Mühe sich gemacht haben. Ich freue mich riesig und vielen, vielen Dank für eure Mühe.
Und hier wollen wir ihr den Taufspruch überreichen, den ich ausgesucht habe, und ein Geschenk von der Gemeinde. Wir segnen. Thank you.